der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Wir sprechen heute mal wieder über eine Hörerfrage. Jan hat uns geschrieben und fragt, könntet ihr mal was über die einzelnen Punkte des Calvinismus machen und sie erklären? Das machen wir sehr gern. Und weil das Thema so groß ist und weil es da auch jede Menge Missverständnisse gibt, nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür und starten eine kleine Serie über den Calvinismus. Matthias, lass uns mal beim Namensgeber anfangen. Calvinismus, das leitet sich ja ab von Johannes Calvin, einem der bekanntesten Reformatoren. Kannst du mal ein paar Sätze zu ihm sagen? Was war das für ein Typ und wofür stand er theologisch?
Ja, Johannes Calvin wurde in Frankreich geboren. Das heißt, sein eigentlicher Geburtsname war Jean Calvin und ist einiges jünger als Luther. Das heißt, er ist in gewisser Weise fast ein Reformator der zweiten Generation, auch wenn man ihn noch zu den ursprünglichen zählt. Aber 1509 geboren, da war Luther schon im Kloster. Und er ist in einem gläubigen Elternhaus, soweit ich weiß, aufgewachsen, relativ wohlhabend vom Hintergrund her. Deswegen konnte er auch früh studieren. Erst Theologie, dann ist er umgeschwenkt zum Jurastudium, ich glaube auf Druck des Vaters, und dann später aber wieder zurückgekehrt zur Theologie. Anfänglich aber nicht reformatorisch, eher sehr stark humanistisch geprägt, von daher ein sehr breit aufgestellter, sehr belesener, sehr kluger Mann. Nach allem, was man so über ihn liest, wohl auch eher ein Mann so klassisch aus der Studierstube, längst nicht eine Naturgewalt wie Luther es war. Er kam dann in Kontakt, ich glaube während des Studiums noch in Paris, mit reformatorischer Theologie, mit Luther konkret, mit Luthers Lehren und war davon sehr angetan, musste dann aus Paris fliehen, weil er Teil einer Gruppe war, die dann da verfolgt wurde, auch genau wegen dieser reformatorischen Position. Und hat dann sehr früh schon als noch recht junger Mann in seinen 20er Jahren seine Theologie niedergeschrieben in der Institutio, die dann im Laufe seines Lebens immer weiter erweitert wurde. Aber das ist sein großes Standardwerk, die Institutio, also eine Beschreibung des christlichen Glaubens. Auf der Flucht kam er dann nach Genf, da wollte er eigentlich nur kurz übernachten. Es gibt eine schöne Anekdote, wie er dort auf einen Reformator in der Stadt namens Farrell stieß, der ihm quasi mit dem Höllenfeuer drohte, wenn er in eine Studierstube fliehen würde und er sollte in Genf bleiben und dort mit ihm Reformation voranbringen. Und so blieb er erstmal in Genf, bis er dann doch aufgrund von politischen Umstürzen die Stadt verlassen musste. Und das brachte ihn nach Straßburg. Und ich nehme mal an, dass das für ihn eine sehr prägende Zeit war, dort an der Seite des älteren Martin Bucer zu lernen und zu lehren. Dort war er dann tatsächlich eher Akademiker. Und Bucer hat meines Erachtens nach Calvins Theologie da auch sehr mitgeprägt. Bucer war ja auch sehr bedacht auf Heiligung. Und das wurde für Calvin auch ein großes Thema. Das heißt, neben der reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung wurde für ihn auch die Heiligung wirklich zu einem größeren Thema, also die ganze Frage nach gelebter Frömmigkeit. Nach einigen Jahren kehrte er nach Genf zurück und da blieb er dann für den Rest des Lebens. Die Stadt Genf muss unter der Leitung von Calvin als Theologe, als Pastor, als Prediger wirklich eine sehr erweckliche Zeit erlebt haben, mit einer starken Verquickung von Kirche und Staat. Da gibt es auch manche Anekdote, die dann Calvin sehr negativ ausgelegt wird. Konkret eine Hinrichtung von einem Michael Servetus. Und wie beteiligt Calvin da war und wie viel Einfluss er auf diese Dinge hatte, das alles wissen wir nicht. Aber nochmal, er war also ein Mann der Bibel, ein Mann, der sehr stark die Bibel ausgelegt hat. Es gibt Kommentare von ihm zu fast jedem Bibelbuch. Er war ein Theologe, der sicherlich stark auf dem aufbauen konnte, was Luther wiederentdeckt hatte und publiziert hat. Und war von daher sicherlich einer der ganz prägenden Reformatoren, wahrscheinlich der Theologe schlechthin unter den Reformatoren.
Jetzt war Johannes Calvin selbst kein Fan davon, seine theologischen Einsichten mit dem Label Calvinismus zu bezeichnen. Alistair McGrath, der schreibt in einer Biografie über Calvin, er selbst habe diese Bezeichnung Calvinismus entschieden abgelehnt. Manche sagen, die Lagerbildung damals unter den Anhängern der Reformatoren in Lutheraner und Zwinglianer, Calvinisten und so weiter, das war eigentlich nichts anderes als die Spaltung in der ersten Gemeinde von Korinth. Da hielten manche zu Kephas, also Petrus, andere zu Paulus, wieder andere zu Apollos, andere haben sich einfach direkt auf Jesus Christus berufen. Kann man diese Konflikte damals vergleichen mit denen in der Urgemeinde? Und schadet so ein Lagerdenken nicht mehr, als dass es nützt?
Ja, inwieweit so ein Vergleich richtig oder nicht richtig ist, das können wir sicherlich aus heutiger Sicht gar nicht wirklich beurteilen. Wir können heute sicher feststellen, dass es solches Lagerdenken stark gibt, wobei Zwingli da jetzt weniger ein großer Name noch bei ist, aber Lutheraner und Calvinisten, das ist aber eigentlich anachronistisch. Das Luthertum, mit dem wir es heute zu tun haben, hat sich oft sehr weit von Luther entfernt, ist sehr stark geprägt von Melanchthon. Und Luther und Calvin hatten eine sehr hohe Achtung voreinander und ich glaube, haben sich sehr geschätzt. Ich glaube, Calvin verehrte Luther für alles, was Luther so in Bewegung gebracht hatte. Das war der Reformator schlechthin, auch aus Sicht von Calvin. Und ich glaube, Luther schätzte Calvin für sein sehr scharfes Denken, seine sehr durchdachte, auch oft sehr nuancierte Theologie. Also da war, glaube ich, eine sehr hohe Achtung. Zwischen Luther und Zwingli war das sicherlich ein bisschen anders. Es ist bekannt, dass die beiden durchaus Streit hatten. Aber nochmal, Zwingli war entscheidend, weil er Reformation sehr früh mit betrieben hat. Aber er ist ja nicht sehr alt geworden und ist in dem Sinne längst nicht so prägend. Also ich glaube, Luther und Calvin kann man, glaube ich, zu Recht als die beiden großen Männer der frühen Phase der Reformation betrachten. Und sie hatten einfach ganz viel gemeinsam. Sehr viele fast identische Positionen. Calvin baute auf der Rechtfertigungslehre von Luther auf. Er hat sicherlich die Heiligung, wie gesagt, noch mehr mit hineingenommen, als das bei Luther jetzt so der Fall war. Von daher denke ich, macht es auch Sinn, wenn wir uns Luther und Calvin anschauen, hier einfach auch zu sehen, hier ist eine historische Weiterentwicklung. Und wir reden deswegen, denke ich, besser einfach von reformatorischer Theologie und nicht davon, ich bin Calvinist, sondern wir sehen im Endeffekt, hoffentlich haben die Reformatoren das erkannt, was in der Bibel steht. Und dann wollen wir der Bibel folgen und eben nicht einem von diesen Männern. Und ich denke, das ist auch das, was ja Paulus selbst gelehrt hat. Nicht? Er hat auch gesagt, ja, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Also in letzter Instanz folge immer Christus. Und soweit ich dir dabei eine Hilfe sein kann, Christus zu folgen, ja, dann folge mir auch. Aber sei kein Paulianer, sei kein Calvinist, sei kein Lutheraner, sondern sei zuerst einmal ein Nachfolger Jesu Christi, der sich treu an sein Wort hält. Und wenn Luther oder Calvin oder andere Theologen dir dabei helfen, dann preis den Herrn für diese Theologen. Und wenn es irgendwem hilft, dass man sagt, ich bin theologisch da zu verorten, dann kann das natürlich mal hilfreich sein in der Diskussion. Aber ich würde gerade solche Verbindungen mit Namen immer sehr sparsam behandeln. Die Problematik ist ja immer, so eine Person steht dann für so viele Sachen, weil Personen einfach komplexe Wesen sind, nicht? So wie wir auch. Und ich folge in vielen Dingen der Theologie Calvins. Ich glaube, ganz viele Menschen tun das. Und ich tue es vielleicht an ein paar Punkten mehr als manche andere. Aber dann gibt es auch wieder Aspekte, zum Beispiel im Hinblick auf sein ekklesiologisches Verständnis, sein Sakramentalverständnis. Da würde ich sagen, ja, in der Sakramentalslehre bin ich ganz nah bei ihm, in der Gemeindelehre dann wieder ein bisschen weiter weg von ihm. Taufverständnis sehe ich aber eben dann letztendlich anders, also Abendmahlsverständnis ganz nah, Taufverständnis anders. Da gibt es so ganz viele Nuancen, deswegen finde ich so eine Beschreibung nicht so hilfreich. Deswegen besser dann vielleicht zu sagen reformatorisch oder evangelisch oder meinetwegen auch evangelikal, weil wir mit diesen letzten beiden Begriffen vor allem deutlich machen, wir sind Menschen des Evangeliums. Das halten wir hoch. Das ist eine bessere Beschreibung als die eines menschlichen Namens.
Ja, nach meiner Erfahrung hilft das eigentlich nur, um Gleichgesinnte zu finden. Wenn jemand sagt, ich denke auch kalvinistisch, dann kannst du da noch irgendwo eine Welle und eine Ebene finden mit der Person. Aber wenn jemand da Schwierigkeiten hat, dann geht sofort die Tür zu und du hast Riesenschwierigkeiten, dich überhaupt noch auf irgendwas zu verständigen, weil du dann schon in der Schublade drin bist. Calvinist, Lutheraner und so weiter.
Und das kann ja sogar mit reformatorischer Theologie passieren. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Pastor auch, der fragte, wo ich Theologie studiert habe. Und als ich sagte, Reformed Theological Seminary, da sagte er, aber du bist ja sicher nicht so reformiert. Und er sagte, ach naja, es kommt drauf an, eigentlich schon, gerade in der Heilslehre. Und da war der erstmal schockiert. Mir wurde aber ganz schnell deutlich, er versteht auch nicht genau, was ich damit meine, weil er ein Klischee im Kopf hatte, weil für ihn dieser Begriff negativ besetzt ist. Und dann hast du es oft einfach mit Karikaturen zu tun und gar nicht mit wirklich einem Verständnis davon, was ich jetzt damit meine. Deswegen ist es oft viel hilfreicher, dann über Inhalte zu reden, als über Label.
Unser Hörer Jan, der hat ja nach den einzelnen Punkten des Calvinismus gefragt und damit spielt er auf 5 Punkte an, die 1619 auf der Dordrechter Synode formuliert wurden und die heute weithin als die Kennzeichen des Calvinismus gelten. Es war eine nationale Versammlung, da kamen Vertreter der niederländisch reformierten Kirche zusammen und auch ausländische reformierte Delegationen und die diskutierten wichtige theologische Streitfragen. Kannst du mal in ein paar Sätzen erklären, um was es da ging? Was war der Streit?
Ja, ich meine, der Streit war letztendlich gar keiner direkt mit Calvin zu tun hatte. Calvin lebte ja schon lange nicht mehr. Es hatte eigentlich zu tun mit einem anderen Theologen, Jacobus Arminius, der aber, glaube ich, als die Dordrechter Synode losging, auch gerade gestorben war. Aber seine Nachfolger, die Remonstranten, die waren dort dann noch mit vertreten. Und es ging also dann um die Punkte, die die formuliert hatten. Also Arminius und seine Nachfolger oder seine Anhänger. Und die richteten sich letztendlich gegen die Lehre von Sola Gratia, also der Erlösung aus Gnade allein. Es war also eine Frage danach, wie die menschliche Willensfreiheit zu betrachten ist. Kann der Mensch Gott widerstehen? Kann der Mensch der göttlichen Gnade widerstehen? Oder ist die göttliche Gnade unwiderstehlich? Das war, glaube ich, so die Kernfrage. Es gab auch verschiedene Punkte, die da formuliert waren. Es ging um die Frage der Vorherbestimmung. Was genau bedeutet das? Arminius hat nicht die Vorherbestimmung abgelehnt. Das ist auch schwieriger, weil die in der Bibel ja zu finden ist. Die Frage ist, was ist damit gemeint? Arminius meinte, naja, man muss das eher als Vorsehung sehen. Und zwar nicht, dass etwas vorgesehen ist, dass es geschehen wird. Das wäre dann eben eine Bestimmung, sondern vorhergesehen. Also Gott hat einfach nur den weiten Blick in die Zukunft. Und deswegen hat er dann erkannt, wer sich für ihn entscheiden würde. Und hat aber sehr stark also die menschliche Willensfreiheit betont. Und das knüpfte wirklich an manche andere theologische Diskussionen aus der Vergangenheit an. Und hier hat dann die Dordrechter Synode gesagt, nach eingehendem Studium der Schrift und langen Diskussionen, dass die Punkte der Remonstranten verworfen wurden und hat sich letztendlich also ganz klar eigentlich auf die Seite von Calvin gestellt. Und dann in einer gewissen systematischen Art und Weise dann Punkte definiert, wo sie gesagt haben, das sehen wir als den rechten biblischen Glauben an.
Was haben Sie denn da genau formuliert? Um welche Punkte geht es da? Was war die Antwort auf die arminianische Lehre?
Das waren erst einmal nicht die 5 Punkte, von denen wir heute typischerweise reden, die wir als Tulip formulieren. Sie hatten tatsächlich eine andere Reihenfolge, aber ähnliche Themen. Also es ging um göttliche Erwählung und die Verdammnis des Menschen. Es ging über Christi Tod und die Erlösung der Menschen durch seinen Tod. Wie genau geschieht das? Es ging dann über die Verdorbenheit des Menschen, um die Bekehrung zu Gott und wie das genau geschieht. Und dann letztendlich aber auch darum, ob die Heiligen, die Gläubigen ihr Heil verlieren können. Und da also ein klares Bekenntnis auch dazu, dass das nicht passieren kann. Und daraus wurde dann später in einer Umformulierung die sogenannte Tulip, also die sogenannten 5 Punkte des Calvinismus. Soweit ich weiß, ist diese Formulierung zum ersten Mal erst im 20. Jahrhundert gekommen, also sagen wir ungefähr 400 Jahre nach der Dordrechter Synode, dass man dieses Tulip, T-U-L-I-P, und das dann verbunden eben mit 5 dogmatischen Oberbegriffen, also T, Total Depravity, also die totale Verderbtheit des Menschen, der Mensch ist durch und durch Sünder, dann das U, Unconditional Election, also bedingungslose Erwählung. Gott erwählt den Menschen nicht basierend auf etwas, was der Mensch getan hat oder irgendwas, was er im Mensch findet, sondern ohne jede Bedingung, aufgrund seiner freien Gnadenwahl. Drittens dann mit dem L sicherlich der umstrittenste Begriff, Limited Atonement, häufig aber auch heutzutage als Definite Atonement beschrieben, was vielleicht ein bisschen besser ist, also die Frage begrenzter Sühnetod oder definitiver Sühnetod. Hier denke ich, ist wichtig zu erkennen, dass der Sühnetod ja immer irgendwie begrenzt ist, wenn man nicht Allversöhner ist. Die Frage ist nur, wo? Ist er begrenzt in seiner Wirksamkeit? Das heißt, Christus ist für alle gestorben, ausnahmslos. Jeder hat seine Schuld gesühnt, aber wir müssen es doch irgendwie noch ergreifen. Das heißt, ist eine Begrenzung darin, dass wir noch einen Anteil zu leisten haben, um dann wirklich Sühnung zu erleben und damit gerechtfertigt zu sein? Oder ist es begrenzt dadurch, dass nicht jeder vollkommene Sühnung erfährt? Christus hat es also komplett getan, aber nicht jeder ist dann letztendlich Profiteur davon. Und was Calvin gelehrt hat, was dann in diesen Punkten in Dordrecht niedergeschrieben wurde und in Tulip aufgegriffen wird, ist, dass Christus wusste, für wen er am Kreuz gestorben ist. Also er ist definitiv, hat er das Heil bewirkt, hat er die Sühnung bewirkt für die Sünden seiner Erwählten. Das ist Limited Atonement. Dann Irresistible Grace, also die Gnade, der Gnade Gottes kann man nicht widerstehen. Wer die Gnade Gottes erkennt, wird so begeistert von ihr sein, dass er sie auch ergreifen wird, dass er von dieser Gnade auch gerettet wird. Und schließlich Perseverance of the Saints, also das Ausharren oder die Beharrung der Gläubigen. Und da hilfreich zu sagen, letztendlich ist es vor allem Gott, der mit uns ausharrt, der die Gläubigen bei sich erhält. Also es ist keine Lehre, die sagt, wir Christen halten aus eigener Kraft an Gott fest, sondern Gott hält die fest, die er erwählt und gerettet hat. Das sind die fünf Punkte, wie sie heute typischerweise beschrieben werden.
Und man hört schon an der Formel, das ist im angelsächsischen Raum entstanden und nicht in Holland. Da merkt man das schon. Und Tulip heißt Tulpe.
Genau.
Sehr schön. Das heißt, wenn wir in den nächsten Wochen intensiver über diese fünf Punkte nachdenken, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, das war eine Reaktion auf ganz bestimmte Lehrinhalte, die die Synode als theologisch falsch und für Gemeinden als ungesund erkannte.
Genau, richtig. Das ist eine Reaktion gewesen. Von daher, wenn wir wirklich fragen, was macht die Reformation aus, dann sind wir eigentlich besser beraten, bei anderen Punkten zu landen. Auch gerne bei fünf, da nehmen wir die Solas, nicht? Also die Sola Gratia aus Gnade allein, Sola Fide durch Glauben allein, Solus Christus durch Christus allein, Soli Deo Gloria, alles zur Ehre Gottes und Sola Scriptura, das heißt die Schrift als die allein höchste Autorität. Ich glaube, das ist eigentlich eine bessere Beschreibung der reformatorischen Theologie. Die fünf Punkte im Sinne von Tulip sind ja sehr eng gefasst im Hinblick eben auf die Heilslehre und eben wirklich ganz konkret auf falsche Thesen von Jakobus Arminius. Und deswegen bin ich ein großer Freund auch von diesen Solas.
Die Dordrechter Synode, die war 1619. Du hast es gerade schon gesagt, Calvin war da schon tot und zwar schon 50 Jahre etwa. Dass er den Begriff Calvinismus ablehnte, habe ich schon erwähnt. Was denkst du, hätte er sich in den fünf Punkten wiedergefunden? Oder anders gefragt, war Calvin Calvinist?
Sehr schöne Frage. Und also genau, er hätte sich niemals so bezeichnet. Aber ja, er hätte sich in den fünf Punkten wiedergefunden. Das denke ich schon. Aber ich glaube, das wäre ihm viel zu platt gewesen. So fünf kurze Schlagworte. Das hätte ihm nicht entsprochen. Und was ihm da sicher ganz stark gefehlt hätte, wäre der Fokus auf die Heiligung, auf menschliche Verantwortung. Das hat Calvin eben auch hochgehalten. Das heißt, wenn wir wirklich einen Calvinismus im Sinne von Calvin betrachten wollen, dann müssen wir das anerkennen, dass das bei Calvin eine große Rolle gespielt hat. Die menschliche Verantwortung, das Streben nach Heiligung, dass unser Glaube sichtbar werden soll. All das hat er wunderbar beschrieben, auch in seiner Institutio. Das heißt, die Kritiker des Calvinismus kritisieren oft, dass das ja im Calvinismus nicht vorkommt. Aber es kommt vor, es wird nur auch von Calvinisten manchmal vielleicht zu wenig betont. Calvin selber war da, denke ich, viel ausgewogener und klarer, als es heute manche sind. Von daher, das, was wir oft beschreiben als Calvinismus, ist letztendlich nur eine Frage der Soteriologie.
Das heißt, die Heilslehre.
Der Heilslehre. Und bei uns ist das eigentlich, wenn wir Calvinismus sagen, dann reden wir eben über diesen Teilaspekt der Theologie. Calvin hat sehr viel umfassender Theologie betrieben.
Noch eine Frage zum Schluss dieser Folge. Die Beschlüsse der Synode, die wandten sich ja gegen bestimmte theologische Überzeugungen der Arminianer. Ich kenne einige Christen, die eher arminianisch denken und geprägt sind. Christ und Arminianer, geht es aus deiner Sicht eigentlich zusammen?
Ja, das geht zusammen. Ich würde jetzt mal grundsätzlich hinterfragen, ob Menschen wirklich Arminianer sind. Das heißt Nachfolger von Jakobus Arminius. Das würde ja bedeuten, sie hätten sich mit ihm beschäftigt und wären dann zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir heute schnell dabei sind, auch so ein Label zu verteilen. Und was wir tatsächlich wahrscheinlich viel häufiger treffen, sind Menschen, die sehr stark humanistisch geprägt sind, und zwar durch den Humanismus unserer Zeit. Das heißt, sehr menschenzentriert denken und zugleich aber einen christlichen Glauben haben. Und dann muss ich sagen, naja, also klar, wir sind nicht durch die richtige Theologie gerettet oder durch bestimmte falsche Ansichten verloren, wenngleich es grundlegende Dinge gibt, die wir glauben müssen, um gerettet zu sein, kannst du sehr wohl solche Positionen haben und Christ sein, ohne jede Frage. Und du kannst auch durch und durch calvinistische Positionen sein und nicht haben und nicht gerettet sein. Auch das ist natürlich möglich. Also wir werden nicht gerettet durch unsere Theologie, wir werden gerettet durch Christus. Und ja, wir müssen an ihn glauben, aber das ist dann wahrscheinlich ein kleineres Thema. Trotzdem möchte ich hier ein Aber dranhängen. Und das ist mir klar, dass das jetzt vielleicht auch manchen Hörer ein bisschen pieksen und vielleicht auch stören wird. Ich denke schon, dass wir auch gut daran tun, kirchengeschichtlich anzuerkennen, dass der Calvinismus und arminianische Position nicht zwei Spielarten eines legitimen christlichen Glaubens sind. Man kann die Bibel halt so lesen oder so lesen. Also wir müssen mal klar anerkennen, der Arminianismus folgte auf andere Diskussionen, die es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben hat. Eigentlich angefangen bei Pelagius, auch einem Theologen, der so circa um 400 herum sehr stark über den freien Willen gesprochen hat und eigentlich keine echte Konsequenzen des Sündenfalls gesehen hat für den menschlichen Willen. Und deswegen brauchen wir kein Eingreifen Gottes, sondern können uns quasi selbst retten. Wir können selber gottgefällig leben aus eigener Kraft. Und dann gab es später, so in den 520er, 30er Jahren, den Semi-Pelagianismus, wo Augustinus dann ganz stark gegen argumentiert hat, wo dann wieder die Frage war, ist Glaube eine menschliche Leistung oder ist das ein Geschenk Gottes? Ist Gnade also notwendig und in welcher Form ist es notwendig? Jeweils wurden Pelagianismus, Semi-Pelagianismus und später Arminianismus von großen theologischen Konzilien als Irrlehren verworfen. Also zu sagen, da hat es kirchengeschichtlich immer zwei Positionen gegeben, das ist einfach Nonsens, das stimmt nicht. Es hat eine Position gegeben, die wurde als Irrlehre verworfen und eine, die wurde als richtig anerkannt. Damit will ich nicht sagen, dass der Calvinismus, so wie er heute vertreten wird, oder dass Calvin in allen Punkten immer recht hatte, aber dass in Fragen des Heils und der Frage danach, ob Gnade ein freies Geschenk Gottes ist, ob Glaube ein Geschenk Gottes ist, dass in diesen Fragen die Bibel, glaube ich, schon eine klare Sprache spricht. Und ich würde jeden ermutigen, nicht zu sagen, ja, ich gehöre in dieses Camp oder ich gehöre in dieses Camp, sondern zu sagen, mach die Bibel auf und erlaub der Bibel, dein Denken zu reformieren. Das wäre im besten Sinne reformatorisch, uns unter die Schrift stellen und da, wo uns die Schrift etwas sagt, was unserem menschlichen Denken und vielleicht auch unserem menschlichen Herzen erst einmal widerstrebt, zu sagen, ja, mein Herz und mein Denken ist gefallen und ich will korrigierbar sein von der Schrift her. Das sollte unser Anliegen sein und tatsächlich glaube ich, dass uns das hinführen wird zu Positionen, die nicht ganz weit weg sein könnten von denen, die auch ein Jean Calvin alias Johannes Calvin vertreten hat.
Ja, und auch wenn man seine Institutio liest, also ich bin noch nicht durch, aber habe sie zumindest in Teilen schon gelesen, ist ja durchdrungen wirklich von Schriftzitaten und er macht sich wirklich ganz tiefe Gedanken darüber, wie ist das zu verstehen und geht da nicht locker drüber hinweg, sondern schließt einem wirklich das Wort auf und man kann das dann auch gut nachprüfen und sich fragen, ja, wie könnte man das denn sonst noch auslegen? Also das ist sehr, sehr hilfreich, finde ich.
Und an dem Punkt würde ich sagen, dann folge doch Calvin, so wie er die Bibel liest. Ja? Das heißt, zu sagen, also uns so unter Gottes Wort zu stellen, wie Calvin das ziemlich offensichtlich getan hat in seinen Bibelkommentaren und in der Institutio, wo wir immer wieder sehen, das Wort Gottes treibt ihn in allem. Das darf uns ein Vorbild sein. Und wenn wir dann an einzelnen Punkten zu anderen theologischen Schlussfolgerungen kommen, weil wir die weil uns die Bibel hier etwas anderes aufzeigt nach unserem Verständnis. Ja gut, dann folgen wir dem und erlauben Gott aber auch immer wieder unser Denken zu korrigieren, uns noch weitere Erkenntnisse zu schenken. Denn Calvin war auch nur ein Mensch, nicht ohne Fehler. Auch er wird sich getäuscht haben an verschiedenen Punkten. Von daher bleiben wir beim Wort.
Das war der Pastoren-Podcast für heute. Und in den nächsten Wochen werden wir, wie gesagt, noch etwas intensiver über die einzelnen Punkte des Calvinismus nachdenken. Wenn du Fragen speziell zu diesem Thema hast, dann schick sie uns doch gern an pastoren-podcast@fegmm.de. Wir greifen sie dann nach Möglichkeit in einer der nächsten Folgen auf. Für heute danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.